SRF 3 Input Podcast.
Der Rafael Nadal läuft immer zuerst mit dem rechten Fuß über die Linie auf dem Tennisplatz. Im Kühlschrank von David Beckham hat es immer eine gerade Anzahl Getränkeflaschen und Katy Perry ordnet ihre Kleider nach Farben. Und ihr? Habt ihr auch ein Mödeli, ein Blin, eine Marotte oder einen Zwang? Etwas, das ihr immer genau gleich macht oder gleich müsst machen, auch wenn es dafür keine einleuchtende Begründung gibt? Kontrolliert ihr, bevor ihr zum Haus ausgeht, ob der Herd abgestellt ist? Auch dann, wenn ihr ihn gar nicht gebraucht habt? Oder lauft ihr nur auf den gelben Strich über den Fußgängerstreifen oder eben gerade neben den gelben Strich? Ihr wärt nicht allein. Aber bis wohin sind das einfach Gewohnheiten, Spleens oder Marotten? Und ab wann reden wir von Zwang? Wenn die Marotte zum Zwang wird, Redaktion und Moderation, Gregi Sigrist.
Input.
Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar.
Bevor ich am Morgen aufstehe, liegt die rechte Seite von meinem Kopf auf dem Küssi. Auf dem Küssi, wo er so da liegt, dass der Reissverschluss vom Überzug rechts ist. Mein Handy, das mich gerade geweckt hat, liegt in dem Moment mit der Anzeige nach oben so neben dem Küssi, dass es nicht in meinem Blickfeld ist. Dann fixieren meine Augen einen Punkt auf dieser Linie, wo die Wand und die Tele zusammenkommen. Und wenn sich das alles gut anfühlt, schwingt sich mein Oberkörper in eine aufrechte Position. Mit dem rechten Fuß voran geht es dann in einen neuen Tag. In einen neuen Tag, der wie alle anderen Tage vorher vollgestopft ist mit Ritual, Marotten und Zwängen. Sie wartet hinter jedem Ecken auf mich.
Beim Duschen.
Gibt es einen klaren Ablauf, in welcher Reihenfolge was eingeseift wird? Genau so beim Abduschen von der Seife. Und wenn ich die Brause zurück in die Halterung tue, muss ich warten, bis sie tropft, damit ich sie in der Halterung in die Position bringen kann, wo sie jeden Morgen ist, nachdem ich duscht habe.
Beim Lesen.
Gibt es Wörter, die ich muss überlesen muss? So etwas wie böse Wörter. Dazu gehören zum einen so ziemlich alle Krankheiten, die es gibt, zum anderen aber auch eigentlich harmlose Wörter wie das Wort «und» oder auch das Wort «auch». Dazu kommt, dass ich ein Buch nur zuklappen kann, wenn der letzte Satz, den ich gelesen habe, mit einem Wort aufhört, das mir gefällt. Sonst lese ich einen anderen Satz nochmal, der mit einem guten Wort aufhört. Zuklappen kann ich ein Buch auch nur dann, wenn sich die Seitenzahl von dieser Seite, die ich gerade am Lesen bin, gut anfühlt. Unmöglich ist eine Zahl, die mein Jahrgang 74 drin vorkommt. Und wieso auch immer, alle 90er-Zahlen sind auch tabu.
Beim Fernsehen
stelle ich vor dem Abstellen immer zuerst auf den Kanal 2, dann auf Selfie und dann auf 1, bevor ich auf den Off-Knopf drücke. Und wenn dann aus dem Fernsehen als letztes Wort gerade noch ein Wort kommt, das ich nicht gern habe oder wo sich nicht gut anfühlt, dann stelle ich den Fernseher nochmal an und das Spiel geht von vorne los.
Beim Schuhbinden
binde ich immer zuerst den linken und dann den rechten. Wenn nur der linke Schuhband offen ist, binde ich trotzdem beide.
Beim etwas vom Boden auflesen?
Ist es wichtig, dass meine linke Hand den Boden nicht berührt? Macht sie das trotzdem, muss sie nachher mit der rechten Hand den Boden berühren. Darum lese ich die meisten Sachen, die mir runterfallen, mit der rechten Hand auf. Oder ich mache es mit der linken so vorsichtig, dass ich mit den Fingern nicht an den Boden komme. Ich könnte jetzt eine ganze Sendung füllen mit Spleens, Ritual und Zwängen aus meinem Alltag, aber das wäre nicht nur langweilig auf Dauer, es würde auch dem Thema nicht gerecht. Denn im Gegensatz zu mir, wo nur bedingt leidet unter derartigen Marotten und Zwängen, gibt es Leute, die durch ihre Zwangsstörungen im Alltag heftig eingeschränkt sind.
Man verpasst viele Sachen, ja. Auch in der Beziehung, mit der Familie, mit Freunden, man verpasst viel. Vor allem so Freizeitgestaltung.
Das ist der Stefan Meier, der in Wirklichkeit anders heisst und lang mit einem Waschzwang gekämpft hat.
Ich bin wirklich jemand, der sehr viel halt, der sehr aktiv ist und der viel Sport macht und der viel irgendwie involviert ist. Und wenn man das nicht mehr hat, dann ist das eine Einschränkung, wo man nicht mehr damit leben kann.
Bis zu 2 Stunden hat der Stefan Meier seine Hände damals gewaschen, nachdem die mit dem Boden in Berührung gekommen sind. Nur mit dem Boden in seiner eigenen Wohnung übrigens. Außerhalb von seinen 4 Wänden war eine Bodenberührung kein Problem gewesen. Sprich, mit Logik haben derartige Zwänge nichts zu tun und das wissen auch die, die sie haben. Wie es beim Stefan Meier so weit gekommen ist und wie er sich von dem Zwang befreit hat, Das hören wir später in dieser Sendung.
Input.
In der Schweiz leiden etwa 1-2% der Bevölkerung unter Zwangsstörungen, also rund 120'000 Leute. Leute mit Zwangserkrankungen. Nicht eingerechnet sind hier Leute mit Spleens, Mödeli, Marotten oder, ja, wie man den Angewohnten auch immer sagen will. Bei den Kindern gibt es ein bisschen mehr Buben als Mädchen, die so Mödeli haben. Bei Erwachsenen kommt es bei Frauen und Männern aber ähnlich häufig vor. Ähnlich häufig und relativ viel. Schon nur im Input-Team allein kommen ein paar Mödeli zusammen.
Ich muss daheim jede Tür immer mindestens einen Spalt offen haben.
Wenn meine Haare am Hinterkopf ein bisschen länger sind, dann nehme ich es gerne zwischen Daumen und Zeigefinger und tue daran herumzwirbeln, wenn ich über etwas nachdenke.
Ich tue mehrmals am Tag die Hände reiben, so, um ein bisschen Stress abzubauen. Und alle anderen um mich herum sagen mir x-mal, wie dämlich dass das aussieht.
Wer sich jetzt gerade fragt, ob er bereits einen Zwang hat, weil er den WC-Deckel lieber aufgeklappt hat und vielleicht mit jemandem zusammen wohnt, der den WC-Deckel lieber zugeklappt hat und sich darum manchmal ein bisschen nervt, der oder die kann ich beruhigen. Der Michael Rufer, Psychiater, Psychotherapeut und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen, sagt:
Ausschließen kann man sowas nie, aber ich würde jetzt mal ziemlich sicher sagen, nein, das ist ein anderes Thema. Und wenn sich zwei darüber streiten, dann schaut man, was hat das für eine Bedeutung in der Partnerschaft und warum müssen die sich streiten? Aber die Marotte an sich ist nicht das Problem. Sicher kein Zwang.
Also, den mit dem WC-Deckel können wir spülen. Wie sieht es aber mit einem übertriebenen Ordnungssinn aus? David Beckham hat, wie übrigens ganz viele andere Sportler auch, ein ganz geheimvolles Ritual. In einer Fernsehsendung von der BBC hat er vor 2 Jahren geschildert, wie er seine Getränkeflaschen im Kühlschrank ordnet. Alle Etiketten sind perfekt ausgerichtet und es muss immer eine gerade Anzahl Flaschen vom gleichen Getränk im Kühlschrank haben. Ist die Zahl ungerad, nimmt er eine raus und versorgt sie niemand anders, außerhalb vom Kühlschrank.
Yeah, if there's like two bottles of water and two bottles of Coke and two bottles of Sprite, if there's an extra can, then I take it out and put it in the cupboard and hide it.
So there's got to be two and two and two?
Yeah.
So you don't like the odds?
No.
And if the two there, do you have the labels facing?
Have the labels facing perfectly.
Ich bin ziemlich sicher, ich bin nicht der Einzige, der David Beckham in dem Fall irgendwie versteht. Meine eigenen Ordnungszwänge haben sich inzwischen zwar ein bisschen entspannt, aber ich habe jahrelang Verpackungen, Gewürzgläser oder Bierflaschen in Reihe und Glied gestellt, nach Grösse geordnet, Etiketten ausgerichtet und. Der Michael Rufer sagt: Alles halb so wild.
Nein, das ist auch ganz normal. Also ich finde das sowieso noch wichtig. Zwänge an sich sind auch normal. Also Zwänge gehören zum Leben dazu. Man kann das besonders gut bei Kindern sehen, aber auch bei Erwachsenen. Der Zwang ist nicht eine Krankheit, sondern wenn die Zwänge sehr ausgeprägt werden und wenn sie stören und wenn sie trotzdem nicht zu ändern sind, und das ist bei Marotten immer anders, wenn die anfangen zu stören und man möchte die ändern, dann kann man sie normalerweise auch ändern. Also erst wenn das nicht mehr geht, erst dann ist das Ganze überhaupt im Sinne von Zwang relevant. Also Sie können so viel Bierflaschen ausrichten, wie Sie wollen oder symmetrisch hinstellen oder auch nicht, solange Ihnen das gefällt und Sie haben das einfach gern, ist das ganz bestimmt keine Zwangserkrankung.
Wer ausprägte Marotten oder Zwang hat, hat also nicht grundsätzliches Problem. Aber
jede Marotte für sich genommen ist sicher erstmal kein Zwang, aber jede Marotte könnte zum Zwang werden. Es hängt eigentlich mehr davon ab, ob der Betreffende seine Marotte als passend empfindet, vielleicht sogar angenehm findet oder ob er eigentlich darunter leidet, sich dagegen wehrt, aber nichts ändern kann.
Der Übergang von einer harmlosen Marotte zu einem belastenden Zwang ist also relativ fließend. Nicht jede Marotte hat das gleiche Entwicklungspotenzial und ein starker Zwang steht meistens in Verbindung mit einem Zwangsgedanken, sagt Michael Rufer.
Es kommen meistens Zwangsgedanken und Zwangshandlungen zusammen vor und die häufigsten Zwangshandlungen sind Wasch- und Reinigungszwänge, das ist so eine Kategorie, und Kontrollzwänge. Und bei den Zwangsgedanken, die beziehen sich am häufigsten auf Verschmutzung, Kontamination, das passt ja auch wieder gut zu den Wasch-Reinigungszwängen, oder auf aggressive Themen. Also das sind dann sich aufdrängende Gedanken, zum Beispiel, ich könnte jemand anders was antun, ich könnte mein Kind vernachlässigen und. Das ist das häufigste Thema bei den Zwangsgedanken. Und dann gibt es ganz viele andere Themen, religiöse Zwänge, Sammelzwänge, Symmetriezwänge, Ordnungszwänge, die sind auch oft dabei, aber doch insgesamt eher seltener als diese Arten, die ich vorhin genannt habe.
Input. Die ganz grosse Frage, die natürlich jeder hat, der mit starken Marotten oder Zwängen konfrontiert ist: Wieso mache ich das? Und vor allem, von wo kommt
es? Ja, es ist tatsächlich nicht einfach. Was man sicher sagen kann, ist, dass es nicht eine Ursache gibt. Immerhin kann man das sagen. Also es wird ja immer wieder auch, kann man dann mal in der Presse lesen, jetzt hat man endlich irgendwie eine genetische Ursache gefunden oder so. Das stimmt so nie. Also es ist immer ein, wie man so schön sagt, multifaktorielles Geschehen. Das heißt, es müssen verschiedene Ursachen zusammenkommen. Es kann, Genetik oder eben Vererbung kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Es können erzieherische Themen eine Rolle spielen, müssen aber wie gesagt nicht. Es gibt bestimmte Auslöser für Zwänge. Es gibt manchmal traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Es hängt aber auch sehr von der Persönlichkeit des Betroffenen ab. Das heißt, im Grunde muss man bei jedem Menschen individuell hinschauen und überlegen, was könnte bei diesem Menschen eine Rolle spielen, und findet dann oft 2, 3 mögliche Gründe. Aber die eine Ursache der Zwangsstörung hat man bis jetzt nicht gefunden, und ich würde behaupten, wird man auch nie finden.
Gibt es Klassiker?
Ich würde sagen, sehr häufig findet man Zwangserkrankungen gehäuft in Familien, und das ist nicht unbedingt dann Vererbung, sondern das bedeutet, dass einfach Zwänge auch erlernt werden können. Das ist schon relativ häufig. Also das Betroffene schildern, sie haben doch sehr früh gelernt, dass die Sauberkeit sehr betont wurde. Oder sie haben es auch einfach gesehen bei den Eltern, weil die vielleicht auch schon zwanghaftes Verhalten gezeigt haben. Ein anderes, nicht so seltenes Thema sind tatsächlich, sagen wir mal, negative Erfahrungen in der Kindheit. Ob das jetzt richtige Traumata sind oder einfach das Gefühl von Vernachlässigung oder auch generell eine schlechte Bindung zu den Eltern, das ist auch noch relativ häufig. Also das sich da Themen finden aus der Kindheit, das ist schon nicht selten, sagen wir mal so.
Also richtig festmachen, von wo das genau kommt, kann man also in vielen Fällen nicht. Wieso man es macht, schon eher. Und da kommen Stichworte wie Sicherheit, Kontrollverlust oder Angst ins Spiel.
Also das spielt bei den Zwängen natürlich auch eine Rolle, aber was nicht stimmen würde, ist, dass Menschen mit Zwangserkrankung generell sehr ängstliche Menschen sind. Also es sind nicht, die haben nicht vor allen Dingen Angst, sondern es bezieht sich immer sehr konkret auf die Zwangsthematik eigentlich. Aber man könnte sich schon überlegen, dass bestimmte Zwänge natürlich als Hintergrundangst dann doch mit sehr grundlegenden Ängsten zu tun haben, dass man die Kontrolle verliert, dass bestimmte Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann, und wie man dann vor allem damit umgeht, also ob man mit diesen sehr basalen Ängsten gut zurechtkommt und was das auch für das Leben heißt, oder ob man da eben sagt, nein, ich brauche die 100%ige Sicherheit, und die kann man eben nicht haben im Leben. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf die Zwänge aus. Also je mehr jemand Sicherheit für sich braucht, desto eher wird er auch Zwänge entwickeln, um sich die Sicherheit zu schaffen.
Sicherheit. Um das geht es auch bei meinen Marotten. Ich kontrolliere ständig, ob alles dort ist, was hingehört, also was für mich hingehört. Angst ist ein grosses Thema. Verlustangst. Ich habe Angst, Sachen, aber auch Menschen, die ich gerne habe, zu verlieren. Oder überhaupt, dass irgendetwas Schlimmes passiert, wenn ich gewisse Sachen nicht genau so mache, wie ich sie eben immer mache. Oder wie es sich eben gut anfühlt. Wieso ich das habe, weiss ich nicht. Ich habe weder traumatische Erlebnisse in meiner Kindheit, noch haben mir meine Eltern irgendwelche Zwänge vorgelebt. Angefangen mit diesen Mödeli und Ritual hat es bei mir in der ersten Klasse, also etwa mit 7. Ich gehöre übrigens wie rund 95% der Leute, die Zwangshandlungen ausführen, zu denen, die auch Zwangsgedanken haben. Das heisst, die meisten Zwangshandlungen basieren auf Zwangsgedanken. Ein Gedanke führt zu einer Handlung. Aber es gibt auch Leute, die Zwangsgedanken haben, die nicht gekoppelt sind an Zwangshandlungen. Zwangsgedanken drängen sich gegen Willen des Betroffenen auf, so ein bisschen wie böse Albträume mitten am Tag. Nehmen wir ein Extrembeispiel. Ich sitze im Tram und stelle mir plötzlich vor, wie ich auf einen Knopf drücke und das Tram in die Luft jage. Unangenehm, wenn einem so etwas durch den Kopf schießt. Aber ist es auch gefährlich? Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Zwangsgedanke in Tat umgesetzt wird?
Wenn es ein Zwangsgedanke ist, werden Sie das nicht tun. Das kann man ganz klar so sagen. Die Frage ist nur, ist es wirklich ein Zwangsgedanke oder hätten Sie auch Spaß dran, das Tram in die Luft zu jagen? Das ist jetzt ein unangenehmes Beispiel irgendwie. Wir können vielleicht ein bisschen weniger Martialisches nehmen, aber das ist die Grundfrage. Also habe ich vielleicht auch Lust dran, dieses Tabubrechende umzusetzen. Und dann ist es eben eigentlich kein Zwang mehr, sondern dann ist es vielleicht ein Spaß am Tabubruch, den man sich nicht erlaubt. Deswegen fängt man an, dran rumzuüberlegen, soll ich nicht. Das kann auch irgendwie zwanghaft wirken, ist aber eigentlich kein Zwangsgedanke. Ein solcher Zwangsgedanke würde Ihnen Angst machen. Sie würden das Gefühl haben, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin sonst so ein friedvoller Mensch. Das sind wirklich Gedanken, die drängen sich mir auf. Die haben nichts mit meinen Absichten zu tun und dann werden Sie es auch nicht machen.
Also ein Zwangsgedanke ist im seltensten Fall mit krimineller Energie verbunden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oder eigentlich nie. Also man kann ja selten in der Medizin wirklich nie sagen. In dem Fall würde ich aber mich aus dem Fenster hängen und sagen, ein Zwangsgedanke wird nie umgesetzt.
In ein paar Minuten lernen wir den Stefan Meyer kennen, der uns schildert, wie aus einer zuerst harmlosen Sauberkeitsmarotte ein ausgewachsener Waschzwang geworden ist.
Man nimmt vielleicht 8-10 Mal Seife und tut immer wieder die Hände waschen und dann muss man irgendwie sicher gehen, dass dann wirklich irgendwie 8 oder 10 Mal Seife sind gewesen. Und ja, es ist etwas wie, ich habe jetzt das gebraucht und jetzt fühle ich mich wieder gut, jetzt kann ich wieder anfangen leben.
Wie das mit dem Waschzwang angefangen hat, gerade nach Matty Roots OCD. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, also der englische Fachbegriff für Zwangsstörungen und eben der Songtitel von Matty Roots.
Strange way that I'm moving. You got me all twisted up. Something that you're doing. Well, I'm gonna pretend, yeah. Really doesn't mean that much to me. You've got me acting foolish. Just trying to get through. I got OCD, trying to make you love me. Hoping that you don't see. Hoping that you don't see. Trying to keep control. This is so ridiculous. I'm trying to check your emails. I wanna know what's going on. I'm checking every detail. Well, this is so absurd, yeah. I'm trying to figure out what's your password. I'm running out of shame, yeah. Well, baby, I'ma try your mother's maiden name. I got OCD, trying to make you love me. Hoping that you don't see. Hoping that you don't see. Trying to
Ihr hört Input auf SRF 3. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass nach dem Song von Matty Roots am Radio Verkehrsnachrichten kommen.
Auf der A3.
Und ich würde das Radio während der Verkehrsnachrichten ganz genau.
Und wegen einem Unfall.
Jetzt abstellen, dann hätte ich ein kurzfristiges Problem. Weil Unfall ist ein Wort, das ich nicht vertrage als letztes Wort, das im Radio tönt. Wie übrigens auch Stau, Lastwagen, Ölspur oder ganz viele andere, für mich negativ konnotierte Wörter auch nicht. Also stelle ich nochmal an und suche mir eine bessere Stelle zum Aussteigen.
Genau, und in die Gegenrichtung zwischen Pratteln.
Pratteln, ja, das geht. Okay. Das mit dem letzten gehörten Wort aus dem Radio ist eine von ganz vielen Marotten, die mich durch den Alltag begleitet. Nervig ist so Zeug definitiv, manchmal auch belastend. Derartige Ticks können aber auch so gross werden, dass sie einen normalen Alltag verunmöglichen. Der Stefan Meyer, der anders heisst, aber anonym bleiben will, hat lange mit einem Waschzwang zu kämpfen gehabt.
Zuerst muss man vielleicht über das Gefühl reden, wo man hat, wenn man den Zwang hat, wenn man das Bedürfnis hat, sich so lange zu waschen. Man fühlt sich wie so ein bisschen kontaminiert irgendwie mit irgendetwas. Man ist wie irgendwie, sagen wir mal, man hat irgendetwas angelangt. Mir ist der Boden gewesen, also ein bisschen so ein Problem mit Boden, Berührung vom Boden gehabt, der Gegenstand vom Boden. Man hat sich so, langsam ist das so schleichend gekommen und hat sich dann so gesteigert. Und wenn ich den Boden berührt habe, ich das Gefühl gehabt, es ist wie, wenn man irgendwie in einen Topf voll Leim, irgendwie die Hände in einen Topf voll Leim tut. Und dann haben wir irgendwie so eine Schicht auf der Hand. Also, obwohl es natürlich nichts ist. Man weiss das auch, das ist nichts Schlimmes. Aber man hat so ein Gefühl von einer Schicht, von einer unsichtbaren Schicht, von einer schlimmigen, unangenehmen Schicht auf der Hand. Und dann geht es eigentlich mit dem Handwaschen oder mit dem Waschzwang, um das zu neutralisieren, dass es weggeht, das unangenehme Gefühl. Ja, dann kommen halt so Ritual wie, man braucht irgendwie eine bestimmte Anzahl vom Mal, irgendwie man nimmt vielleicht 8-mal, 10-mal Seife und immer wieder die Hände waschen und dann muss man irgendwie sicher gehen, dass dann wirklich irgendwie 8 oder 10-mal Seife sind gewesen und dann geht es so und dann, je nachdem, ist man halt wirklich Stunde, 2 Stunden in der Dusche oder unter dem Wasser und versucht das irgendwie zu neutralisieren.
Ja. Ist das dann auch, wenn jemand anders den Boden angelangt hat? Wenn Sie zum Beispiel gesehen haben, dass jemand etwas vom Boden auflässt und Ihnen nachher die Hand gegeben hat, wäre das auch ein Problem gewesen?
Das wäre ein Problem. Man macht dann so wie so eine Hierarchie im Kopf irgendwie von was ist so in Anführungszeichen schlimmer und was ist weniger schlimm. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, sagen wir, ja, jemand geht mit der Hand, die vor den Boden berührt, oder irgendwie ein Bleistift, der auf dem Boden ist, oder so, dann ist das irgendwie weniger schlimm und dann braucht es vielleicht nicht mehr so lange Handwaschen. Es macht dann so wie eine Hierarchie von was ist weniger schlimm, was ist schlimmer.
Wann haben Sie das erste Mal gehabt?
Also ich weiss noch vor vielleicht 10 Jahre oder so, habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich meine Kleider gewaschen habe, dass ich nicht mehr wollen Boden legen. Also ich habe es irgendwie, anstatt dass ich so die frisch gewaschenen Kleider am Boden gelegt habe, habe ich es dann irgendwie aufs Bett gelegt oder so. Das ist ja noch völlig okay, das ist noch nicht schlimm, das ist noch nicht gravierend. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn sie am Boden gewesen sind, dann kann ich sie nicht mehr anziehen, zum Beispiel. So. Und dann hat sich das einfach gesteigert, bis zu, was immer am Boden ist, ist unbrauchbar, bis hin zu, je nachdem, wo es gelegen ist, wegwerfen von Sachen, die am Boden sind.
Bei Sachen, da redet Stefan Meyer von Kleidern, sprich, ein T-Shirt, das am Boden gelegen ist, war im Extremfall nicht mehr zu retten mit Waschen und musste entsorgt werden.
Es fängt mit einer Macke vielleicht an. Man denkt, ja, jetzt ist ja, hat so, jeder hat so seine Ticks oder so. Ich bin jetzt speziell in dieser Beziehung, also ich alles super will und so. Und dann bis hin zu einer Extremform von so einer Macke.
Wieso der Stefan Meyer exzessiv die Hände waschen musste, nachdem er den Boden berührt hat, weiss er eigentlich nicht. Leute mit Zwangsstörungen sind sich bewusst, dass ihre Handlungen weder logisch noch wirklich erklärbar sind. Das macht es dann für die Betroffenen auch so unverständlich.
Es ist eben schwierig, weil es ist wirklich so ein innerlicher Konflikt zwischen dem Zwang, der so stark ist und eben häufig der gesunde Menschenverstand wie übertönt. Man sagt, nein, du musst das machen. Und es ist nicht so, dass man irgendwie in einer anderen Welt ist. Also während man 2 Stunden im Bad ist, jetzt in meinem Fall, ich bin total ansprechbar. Also es ist nicht irgendwie, man ist in einer anderen Welt oder so, man ist irgendwie verloren oder so, überhaupt nicht. Man ist völlig bewusst und man weiß genau, was man macht. Aber man muss es machen. Das ist wahnsinnig schwierig. Das macht einen wirklich, das macht einen fertig.
Sind das Angst, die man in Wort fassen kann, was es sonst ist?
Nein, ich weiß nicht mal, ob es so eine Angst ist. Also, es ist wirklich ganz komisch. Ich habe schon gelesen, dass Leute, die auch Waschzwänge haben, dass sie eine Angst haben vor Bakterien oder irgendwelchen Krankheiten. Das habe ich überhaupt nicht. Und ich bin auch sonst im Leben überhaupt kein ängstlicher Mensch. Ich habe überhaupt keine Phobien, weder nicht einmal Höhenangst, also gar nichts. Ich bin eigentlich relativ abenteuerlich in dem Sinn. es ist wirklich komisch, es ist nicht wirklich eine Angst in dem Sinn, es ist mehr so ein Ekel, es ist wirklich ein Ekel. Aber das ist schwierig, das zu beschreiben. Ja.
Schwierig sind nicht nur Erklärungsversuche oder die Suche nach der Ursache. Schwierig und einschränkend kann es plötzlich im Alltag werden.
Ich habe weniger Sport gemacht, ich habe plötzlich weniger irgendwie Freundschaften irgendwie aufrechterhalten. So, das habe ich schon gemerkt.
Also man verpasst das Bier, das man abgemacht hat am Abend.
Absolut, man verpasst viele Sachen. Ja. Auch in der Beziehung, mit der Familie, mit Freunden, man verpasst viel. Vor allem so Freizeitgestaltung. Ja.
Fällt man da von Lügen, auf Ausreden suchen?
Ja, sicher.
Hat man einen Schnupper? Und
sicher, ja. Ich habe irgendetwas anderes vor oder ich bin daheim oder irgendwie geht es nicht, ich habe Rückenweh. Irgendetwas, ja. Weil, wie gesagt, also von meinem Freundeskreis weiß das niemand. Man kann auch lügen. Ja.
Wieso haben Sie sich entschieden, das niemandem zu erzählen in Ihrem Freundeskreis?
Es ist halt schon etwas. Man ist eigentlich eine psychische Störung. Und ich glaube, generell psychische Störungen, also, das erzählt man wahrscheinlich eher nicht. Also ein bisschen eher, wenn man irgendeine andere Krankheit wäre, irgendetwas hätte, dann würde man es eher noch erzählen. Aber es ist halt schon etwas, wo man schämt sich sehr. Bei mir jetzt in meinem spezifischen Fall, und das ist sicher anders bei anderen Leuten, aber bei meinem persönlichen Fall ist es so, dass ich eigentlich die ganze Ritual, das Neutralisieren von Zwängen, das hat eigentlich bei mir in den eigenen vier Wänden stattgefunden. Das habe ich nie an einem anderen Ort gemacht. Ich habe es immer nur daheim gemacht. Und ich meine, während das gemerkt ist, ist vor allem meine Freundin, meine Beziehung, meine Frau gewesen, und meine Eltern so in dem Sinne. Aber klar, die haben das gemerkt, dass wenn man irgendwie 2 Stunden in der Dusche ist, dann das fällt auf.
Es fällt auf, es macht es kompliziert und es belastet. Ganz besonders natürlich das Zusammenleben in einer Beziehung.
Sie weiß, okay, jetzt muss ich halt 2 Stunden im Bad sein. Sie weiss das und es wird dann schwierig, aber jetzt muss ich ihn einfach mal sein, dass er das hinter sich bringen kann. Dass er sich einfach anpasst.
Und das gibt Probleme in der Beziehung, nehme ich an, oder?
Das gibt Probleme, ja. Das ist klar, das schränkt einem ein, wenn jemand einfach muss warten 2 Stunden, bis jemand wieder zum Badzimmer kommt. Das ist, ja, ist nicht gut.
Hat es Momente gegeben, wo da kein Verständnis gekommen ist?
Ja, absolut. Ja, jeden Tag eigentlich. Ja, Unverständnis. Es ist ja sehr schwierig, das für jemanden zu verstehen, der das nicht hat. Ja, das ist sehr schwierig, das nachvollziehen. Ja.
Und da wird man hässig, nehme ich an.
Ja, da gibt es Momente, die wirklich schwierig waren. Ja. Wenn das ganze Zwang einem dann so einschränken, dass man wirklich dann halt 2 Stunden im Badzimmer ist und dann natürlich eine Sache verpasst, das ist dann der Moment, wo man dann merkt, ja, jetzt ist es mehr als nur ein Macken, oder? Weil das schränkt einem jetzt auch ein.
Der Stefan Meyer hat gemerkt, es ist der Moment zum Handeln. Und der Moment zum Handeln heisst, es ist der Moment für eine Therapie. Aber wie gross sind denn die Erfolgschancen, wenn man sich professionelle Hilfe holt? Der Michael Rufer, Psychiater und Psychotherapeut, sagt:
Fangen wir andersrum an. Ohne Therapie heilt eine Zwangsstörung sehr, sehr selten von selber aus. Das weiß man heute. Es sind leider Erkrankungen, die wenig spontan verschwinden. Also die Hoffnung von Betroffenen, das wird sich schon mit der Zeit bessern, wird meistens in den allermeisten Fällen enttäuscht. Hingegen bei einer Therapie, die auch die richtige Therapie, sei es jetzt medikamentös oder wirklich eine spezifische Psychotherapie, das ist eben auch nicht einfach nur eine Gesprächstherapie, sondern das ist schon eine Therapie, die dann wirklich auch spezifisch für Menschen mit Zwangsstörungen ist, profitieren doch immerhin 2/3 der Betroffenen. Man kann sagen, so langfristig gesehen, 1/3 wird die Zwangsstörung tatsächlich ganz los, wenn man so will, geheilt. 1/3 behält gewisse Zwänge, gewisse Zwangssymptome, aber kommt sehr viel besser damit zurecht als vorher und hat auch im Leben wieder besser Fuß gefasst, kann arbeiten, hat vielleicht auch wieder eine Partnerschaft. Und 1/3 kann man mit den heutigen Methoden kaum helfen und dann kann man immer noch versuchen, mit bestimmten Veränderungen in der Therapie etwas zu bewirken. Aber allen können wir tatsächlich heute noch nicht helfen.
Was man in so einer Therapie macht und wie der Stefan Meyer seinen Waschzwang losgeworden ist, auf das kommen wir gerade nach dem Frank Sinatra, wo laut seiner Frau, der Barbara Sinatra, an einem Waschzwang gelitten hat. Bis zu 10 Mal pro Tag habe ich Frank Sinatra duscht, hat sie in ihrem Buch «My Life with Frank» geschrieben.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
SRF 3 Input.
Wer einen kleinen Tick hat oder einen Zwang, ein blödes Mödeli oder eine richtig ausprägte Marotte, hängt das selten an die grosse Glocke. Wieso ich das in dieser Sendung trotzdem mache, erzähle ich gerade. Einer, der seine Spleens sicher nicht verstecken kann, ist der Rafael Nadal. Schließlich ist immer ein Millionenpublikum dabei, wenn er auf dem Tennisplatz seine Trinkflaschen so ausrichtet, dass die Etiketten auf die Seite vom Tennisfeld zeigen, wo er aufschlägt. Seine Socken immer ganz genau gleich weit aufzieht, sich an den Hosen zupft und. Auf srf3.ch haben wir euch ein Film verlinkt, das zeigt, dass Rafael Nadal auf dem Tennisplatz immer mit dem rechten Fuß zuerst über die Linie läuft. Abergläubisch sei er nicht, hat er in einem Interview gesagt, aber es helfe ihm, beim sich aufs Spiel fokussieren. Für seine Ticks wird der spanische Superathlet öppe ein wenig belächelt. Und im Internet wird immer wieder heftig diskutiert, was es mit den Marotten von Rafael Nadal auf sich hat. Beziehungsweise, ob der Nadal unter Zwangsstörungen leide. Der Michael Rufer, Psychiater und Psychotherapeut, sagt klar und deutlich:
Mit Zwangsstörungen hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Ich kenne ihn aber nicht persönlich, Herrn Nadal. Aber ich bin mir fast sicher, er würde sagen und das würde man ihm auch glauben, dass er eigentlich keinen Veränderungsbedarf hat. Das stört ihn in seinem Leben nicht und damit ist es dann auch kein Zwang.
Auch wenn er nicht aufschlagen kann, wenn die Flaschen nicht so ausgerichtet sind und auch wenn er nie im Leben mit dem linken Fuß zuerst über die Linie laufen würde?
Also solange das sein Leben nicht beeinträchtigt, spricht da ja nichts dagegen. Und da gibt es wirklich auch viele, die solche Sachen machen. Etwas anderes wäre es, wenn er jetzt nicht mehr gut Tennis spielen könnte, so wie Sie sagen. Er müsste das im Spiel plötzlich auch machen. Das würde wahrscheinlich ziemlich behindern, stelle ich mir vor. Ab dem Moment würde er selber merken, aber man würde dann auch von außen merken, es überschreitet eine bestimmte Grenze, wo es dann doch etwas Zwanghaftes oder sogar im Sinne eines wirklich Zwangssymptoms dann bekommt. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das ein Spleen von ihm, und das ist ja auch nicht ausgeprägter als jemand, der intensiv Briefmarken sammelt. Da könnten Sie sich auch fragen, mein Gott, so viel Zeit, wie in dieses Sammeln da investiert wird, das kann doch nicht, weil es halt nicht Ihr Spleen ist, das kann doch nicht normal sein, aber es ist eben völlig normal und zum Glück darf man solche Spleens haben.
Spleens sind also nicht per se etwas, wo man sich abgewöhnen muss. Ernst wird es dann, wenn man selber oder wenn das Umfeld darunter leidet. Ich selber, ich habe Ticks bis an den Tubak. Ich richte Gegenstände aus, lege meine Kleider nach einem klaren System zusammen, habe für fast alle täglichen Tätigkeiten einen klaren Ablauf, habe ein Ritual beim Fernsehen abstellen, beim Staubsaugern, beim Zähneputzen, beim ins Bett gehen, beim Aufstehen, beim Rauchen, beim Trinken, beim Essen, beim Lesen, bei fast allem. Manchmal nervt's. Was ich aber gemerkt habe, je offener ich mit dem Thema umgehe, also je mehr ich darüber rede, desto entspannter ist meine Situation. Manchmal verschwinden gewisse Marotten sogar. Trotzdem, der Michael Rufer ist nur so halb begeistert von meinem Selbsttherapieansatz.
Also das offen darüber reden führt dazu, dass man sich weniger verstecken muss. Und das ist ja auch sehr entlastend. Und das kann tatsächlich dazu führen, wenn die Betroffenen sich das endlich trauen, das ist oft über Jahre so, dass sie versuchen, das zu verheimlichen und endlich trauen, das zu erzählen, dass es ihnen dann insgesamt auch besser geht, weil dieser Druck, ich muss da etwas verheimlichen, dann wegfällt. Auf der anderen Seite, da gibt es auch ein zu viel. Also es kann dazu führen, dass fast nur noch über die Zwänge gesprochen wird, dass sie bei jeder Situation erwähnt werden, dass die Zwänge immer mehr Raum einnehmen in der Beziehung. Ganz ungünstig, weil zum einen wird man dann wie bei einem Zwang darauf angewiesen, davon zu erzählen, weil sonst geht es einem ja schlecht. Das ist wieder eine Art Zwang. Vor allem aber wird die Partnerschaft dann belastet. Denn wenn man dann nur noch über den Zwang redet, und es kann im Extremfall wirklich so sein, der Partner macht sich Sorgen und spricht an, wie ging es dir heute, und man erzählt über Zwänge und so weiter, dann leidet die Beziehung natürlich enorm. Man muss da für sich einen Mittelweg finden. Nicht zu viel, aber doch auch ein Stück Offenheit ist sicherlich erstmal sinnvoll.
Wir haben vorher den Stefan Meyer kennengelernt. Bei ihm hat sich ein kleiner Sauberkeitstick mit der Zeit in einen ausgewachsenen Waschzwang verwandelt. Der Boden in seinen eigenen vier Wänden war sein Problem. Hat er den Boden angelenkt oder etwas, das mit dem Boden in Berührung kam, musste er die Hände waschen. Und zwar gründlich. Bis zu 2 Stunden konnte seine Säuberungsritual im Bad dauern. Irgendwann ist ihm klar geworden, so kann es nicht weitergehen. Im Gespräch mit Input erinnert er sich an seine Erfahrungen mit einer professionellen Therapie.
Der wichtigste Teil von dieser Therapie ist wirklich so die Exposition, dass man dann auch Therapeuten begleitet, je nachdem, dann halt, dass der Therapeut zu sich heimkommt oder zu dem Ort, was wirklich halt, was passiert. Oder? Und einfach mal eigentlich wie also auffordert, die Sachen zu berühren, die einem Angst machen, die den Ekel auslösen. Dann ist der Therapeut halt auch zu mir heimgekommen und dann bin ich auf dem Boden gesessen, habe den Boden angelenkt, habe nachher irgendwie den Kühlschrank aufgemacht, habe den Computer angelenkt, einfach so Zeug. Also völlig so. Ich glaube, für jemanden, der das Problem hat, ist das sehr schwierig zu verstehen. Aber es ist eine sehr grosse Herausforderung natürlich. Wenn man das jahrelang nicht machen konnte, ist das sehr schwierig.
Und dann aushalten nachher?
Und dann aushalten, genau. Dann eben genau nicht neutralisieren, sondern einfach zu warten und schauen, was fühlt man, was spürt man. Einfach warten, nichts machen.
Haben Sie das geschafft von Anfang an?
Ja, also eben, das erste Mal war das Therapeutenbegleitung, dann ist das eigentlich noch wie eine Art, also nicht angenehm, aber es ist irgendwie, man weiss dann, okay, ich mache es jetzt, weil ich mache es für mich und es ist jemand dabei und so. Eigentlich das wichtigste Erlebnis war dann schon, dass man dann merkt, eigentlich geht es ja und es passiert ja wirklich nichts, obwohl man das vorher schon lange wusste, dass nichts passiert, mit dem Boden anlenkt, aber einfach, dass man das mal erlebt, oder? Man sitzt auf dem Boden und so und ich weiß, als ich das gemacht habe, zuerst mal, habe ich dann auch meinen Therapeut gesagt, dass irgendwie, ich fühle mich so wie in meine Gym-Zeit zurückversetzt. Dann habe ich das noch nicht gehabt. Dann habe ich eigentlich null Zwang gehabt. Und bin überall abgesessen, auf dem Boden, habe irgendwie auf dem Boden geschlafen, habe überhaupt keinen Zwang gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das war eigentlich ein schönes Gefühl gewesen. Und das plötzlich wieder machen können.
Nachher nehme ich an, haben Sie wahrscheinlich die Konfrontations- Therapie mit sich allein machen müssen. Hat das funktioniert denn?
Oder ist denn da doch wieder etwas um eine Ecke gelauert, was sie zum Handwaschen gebracht hat?
Irgendetwas lauert immer, weil der kranke Teil, das verfestigt sich dann so über die Jahre. Und das ist so stark, der Zwang. Und nimmt zum Teil so Überhand über den gesunden Menschenverstand, dass es sehr schwierig ist. Aber man hat ja dann einen Plan, man macht das. Man sagt dann auch, okay, jeden Mittwoch sitze ich 2 Stunden am Boden. Ich habe dann angefangen, zum Beispiel Fernsehen, also zu oben in die Tagesschau schauen. Ich bin am Boden gesessen und habe ein Glas, mein Bier am Boden gestellt und so. Und man kann es ein bisschen angenehmer machen. Man macht dann zwar die Therapie, man konfrontiert das Problem, aber man hat vielleicht etwas, was ein bisschen ablenkt. Also das macht es schon ein bisschen angenehmer. Aber man muss es auf dem machen, man muss es regelmässig machen. Und irgendwann muss dann ein bisschen eine Veränderung kommen. Man kann immer das Gleiche machen, muss vielleicht einmal die Übung ein bisschen abändern, dass man immer das Gleiche macht. Und das ist sehr schwierig, das ist unglaublich, das muss sich wirklich sehr motivieren. Und das Einzige, was einem eigentlich hilft, ist dann wirklich die Erfolgserlebnisse, die kleinen Erlebnisse. Man weiß, okay, man hat es jetzt einmal gemacht, das zweite Mal ist schon einfacher. Je mehr man es macht, desto normaler wird es. Das braucht man.
Und heute ist es relativ normal? Oder müssen Sie immer noch sehr bewusst auf dem Boden sitzen?
Ich muss sicher bewusster auf dem Boden sitzen. Also es ist sicher nicht ganz weg. Aber es ist sicher einfacher. Also ich kann es machen, ohne dass ich noch muss irgendwie ins Badezimmer gehen und mich irgendwie reinigen. Ja.
Wie viel Humor hat Platz gehabt in dieser ganzen Geschichte? Ich denke, das ist noch eine heikle Gratwanderung zwischen gesund über etwas lachen und vielleicht, wenn andere Leute noch oben sind, auch wenn es ein neues Umfeld ist, sich vielleicht nicht ganz ernst genug fühlen, haben sie manchmal vielleicht sogar aus Verzweiflung oder so können lachen, auch über das Ganze, dass sie sich gefragt haben, was mache ich da eigentlich?
Nein, ja, ehrlich gesagt nicht. Nein. Es ist wirklich, also am Anfang vielleicht schon ein bisschen so, dachte ich, bin ich doch komisch und so. Mhm. Aber was noch so ausgeartet hat, nein, dann ist wirklich, dann hat Humor eigentlich keinen Platz mehr. Nein.
Stefan Meyer ist es nicht mehr ums Lachen gewesen. Angesprochen habe ich die Humorgeschichte darum, weil ich bei meinen Ticks manchmal gar keinen anderen Ausweg mehr weiss, als darüber zu lachen. Der Michael Rufer kennt die Situation aus der Sicht des Therapeuten.
Das geht manchmal sehr gut. Ich finde, gerade bei Zwängen kann das einen wichtigen Stellenwert haben. Als Therapeut muss ich sagen, das ist manchmal so absurd, was da bei diesen Zwängen abläuft. Und die Betreffenden sehen das ja selber. Gerade das kann man natürlich mit Humor wunderbar nutzen. Und Humor kann auch was sehr Therapeutisches haben. Das bringt Distanz dazu. Manchmal bringt es einen sogar auf andere Ideen, wenn man mal drüber lachen kann. Auf der anderen Seite ist die Gefahr natürlich, dass derjenige sich nicht ernst genommen fühlt und vielleicht sogar ausgelacht. Also das heißt, man muss schauen, passt das zu der Person? Kann man das wirklich humorvoll ansprechen? Es gibt Menschen, die vertragen das überhaupt nicht. Und bei anderen passt das gut. Es hängt wirklich vom Einzelnen ab. Also wie man es selber macht, aber auch, ob der Betreffende so eine humorvolle Ader hat und ob das dann gelingen kann. Aber dann kann das sehr gut passen. Und das ist auch meine Erfahrung, dass viele meinen, Menschen mit Zwängen seien grundsätzlich humorlos und Pedanten und irgendwie unangenehme Zeitgenossen. Das stimmt für viele überhaupt nicht. Die können sehr humorvoll das sehen.
Trotzdem, einfach gesund lachen kann man sich natürlich nicht. Humor ist einfach ein Aspekt, der die Situation im besten Fall ein bisschen entspannen kann. An den Zwängen oder eben gegen die Zwänge arbeiten kann man in einer Therapie. Und der Anfang von einer Therapie sieht in etwa so aus.
Man versucht am Anfang zu verstehen, weshalb hat dieser Mensch Zwänge entwickelt. Wie kam es dann dazu, dass die so schlimm wurden, dass es sogar einen Krankheitswert bekam? Kann man das aus der Biografie erklären? Kann man das aus der aktuellen Situation heraus erklären? Und warum fällt es ihm so schwer, die Zwänge wieder aufzugeben? Weil ein Kennzeichen von Zwängen ist ja, dass man weiß, eigentlich sind die gar nicht notwendig. Und trotzdem schafft man es nicht, sie wegzulassen. Also das heißt, da braucht es doch mehrere Sitzungen, um das Ganze gut zu verstehen. Und bevor man es nicht wirklich verstanden hat, kann man eigentlich auch keine Therapie anfangen. Denn sonst wäre das so eine Art Schema-F-Therapie, die vielleicht am Anfang noch ganz gut klappt, weil das so ein paar Grundregeln gibt es natürlich schon, aber dann doch so pauschal ist, dass der einzelne Mensch dann irgendwann davon nicht mehr profitiert. Und das dauert, ich weiß nicht, zum Teil 5 Sitzungen, manchmal auch länger, bis man das verstanden hat. Und dann plant man tatsächlich eine Psychotherapie, manchmal auch eine medikamentöse Therapie. Und in der Psychotherapie läuft es dann oft auf eine Konfrontation hinaus. Ob das schon sehr bald ist, also sagen wir mal in der 5. Sitzung, oder ob es dann noch braucht, bis man da hinkommt und es findet erst in der 15. Sitzung statt oder wie auch immer, das hängt auch wieder vom Einzelfall ab. Aber sicher ist, irgendwann muss man dahin kommen nur darüber reden hilft erfahrungsgemäß nicht.
Und wenn man es dann anpacken will, gibt es gewisse Regeln und Erfahrungswerte.
Die generelle Regel wäre eigentlich, dass man die Zwänge im Rahmen der Therapie sich genauer anschaut und auch ein Stück ordnet nach Schweregrad. Und dann mit diesen Übungen gegen die Zwänge, diese konfrontativen Übungen in dem mittleren Bereich beginnt. Also wenn man die ganz leichten Zwänge anfängt zu versuchen, quasi auf sie zu verzichten und dann dabei bleibt, dann kann das auch sehr, sehr lange Zeit brauchen und man kommt nicht wirklich voran, weil das sind eben Sachen, die dann auch gut funktionieren, aber die schweren Zwänge bleiben ja trotzdem. Wenn man mit zu schweren Zwängen anfängt, dann ist es oft so, dass es die Betroffenen überfordert. Die stehen dann vor der Situation und wollen die Zwänge eigentlich nicht durchführen, sie schaffen es aber nicht, weil die Zwänge eben doch so schwer sind, dass sie dann letztlich quasi kapitulieren und dann eben doch ihr Zwangsverhalten durchführen. Wenn jemand eine Zwangsstörung hat und noch dazu eine schwere Depression, was relativ häufig ist, weil die Zwangsstörungen so belastend sind, dass sich auch Depressionen entwickeln, dann kann es sinnvoll sein, von Anfang an auch medikamentös zu behandeln. Weil jemand, der sehr resigniert ist, der sehr hoffnungslos ist, wird von so einer Therapie, die doch sehr viel Eigenaktivität fordert, einfach nicht profitieren können.
Medikamentös behandeln heisst Antidepressiva schlucken. Auch beim Stefan Meyer hat so ein Medikament zu der Therapie dazugehört.
Man merkt eigentlich nichts. Das ist ja, es ist ja nicht irgendein Schmerzmittel. Man merkt eigentlich nichts. Also ich habe nichts gemerkt. Ich glaube, es entspannt einem einfach ein bisschen. Oder es macht einem, es gibt einem vielleicht Hoffnung ein bisschen. Ich weiß nicht genau. Also ich müsste eigentlich eine Therapie haben, ohne Antidepressivum und eine mit. Das ist, könnte irgendwie, das Unterschied könnte ich sehen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass mir irgendwie etwas gebracht hat. Also vielleicht gibt es einmal nur, es ist vielleicht wie ein Placebo-Effekt. Man weiß irgendwie einfach, man nimmt etwas und ja. Und ich habe keine Nebenwirkungen, gar nichts. Also ich habe es eigentlich gut gefunden, das ist genommen.
Wer Zwangsstörungen hat, kämpft nicht selten auch mit Depressionen. Die Frage danach, was zuerst war, die Depression oder der Zwang, beziehungsweise was ansteckt, kann man nicht ganz abschließend beantworten.
Es ist gegenseitig und trotzdem, wenn man dann genau hinschaut, ist es häufiger so, dass die Depression die Folge der Zwangsstörung ist. Der typische Verlauf wäre, die Zwangserkrankung fängt früher an und dann nach mehreren Jahren von starken Einschränkungen kommt eine Depression dazu und die Depression führt wieder dazu, dass es demjenigen schlecht geht und er mehr Zwänge braucht, um dieses schlechte Gefühl ein Stück weit auch vielleicht nicht so wahrzunehmen und das führt zu noch mehr Einschränkungen und dann wird die Depression noch stärker und irgendwann kann man dann nicht mehr auflösen, was ist Ursache von wem. Aber trotzdem ist es doch tendenziell eher so, dass die Zwangsstörungen erst beginnen und die Depressionen später kommen. Die Medikamente können oft über viele Jahre genommen werden und solange sie genommen werden und auch wirken, sind sie dann für den Betroffenen halt eine Art Lösung. Aber man muss auch sagen, wenn die Medikamente dann wieder abgesetzt werden und nicht zusätzlich eine Psychotherapie stattgefunden hat, ist die Rückfallrate enorm hoch. Also fast alle Patienten bekommen dann wieder Zwänge, wenn sie durch die Medikation vielleicht sehr viel weniger Zwänge hatten und dann die Medikamente irgendwann wieder absetzen wollen, werden die Zwänge wieder stärker. Das heißt, wir hier setzen eigentlich Medikamente nie alleine ein, sondern immer nur in Kombination mit einer Psychotherapie, wo man dann auch versucht, den Umgang mit Zwängen zu lernen, die Ursachen der Zwänge zu beseitigen auf psychologischer Ebene. Und dann ist man auch geschützter gegen solche Rückfälle.
Inzwischen sind wir natürlich weiter weg von den eher harmlosen Mödeli, auch weiter weg von schwachen Zwängen. Wir wollen noch ganz rasch auf die Zwänge eingehen, wo man weder mit Medikamenten noch mit einer Psychotherapie behandeln kann. Es gibt Zwangsstörungen, die sind so stark, dass auch ein chirurgischer Eingriff zum Thema werden
kann. Das ist richtig. Es gibt, das muss man einfach, wenn man über Therapie spricht, immer dazu sagen, man kann etwa einem Drittel der Patienten auch heute noch nicht ausreichend helfen. Das ist leider so. Trotz der Psychotherapie, die sich sehr weiterentwickelt hat und auch den Medikamenten, die im Prinzip wirksam sind, jedenfalls wenn man die richtigen nimmt, aber eben doch auch da nur ein Teil der Patienten hilft. Und dann muss man wissen, dass Zwangsstörungen zum Teil sehr, sehr schwer sind und die Betroffenen leiden enorm darunter, können kaum noch aus dem Haus gehen, können wirklich kein normales Leben mehr führen. Und solche Menschen, denen sozusagen die üblichen Therapien nicht geholfen haben und die sehr schwer eingeschränkt sind, kann man heute anbieten, tatsächlich auch eine hirnchirurgische Maßnahme zu machen. Das heißt, es wird eine Art Stimulator eingesetzt ins Gehirn, der bestimmte Hirnzentren stimuliert. Und da man über die Neurobiologie der Zwangserkrankung relativ gut Bescheid weiß, weiß man eben auch relativ gut, wo man stimulieren muss. Diese Verfahren kennt man eigentlich gut, aber eher von neurologischen Erkrankungen. Beim Parkinson zum Beispiel, was so zum Muskelversteifung führt, setzt man das erfolgreich ein. Oder bei Tic-Störungen. Und das wird jetzt eben auch bei Zwangsstörungen gemacht. Es gibt schon relativ viele Patienten, über 100, die so behandelt wurden. Wie wirksam das wirklich ist und ob das vor allem langfristig hilft, ist aber noch offen. Also es ist ganz klar experimentell und das muss sich jeder für sich sehr gut überlegen, ob er daran teilnehmen möchte. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn alle anderen Möglichkeiten wirklich versagt haben. Und zum Glück gibt es die noch, weil Einzelne entscheiden sich dafür.
Ich gehe davon aus, dass die Angst der Betroffenen in diesem Moment ist, dass der ganze Charakter seiner eigenen Person verändert werden könnte.
Ja, nicht nur das. Es gibt natürlich viele Ängste. Die Vorstellung, dass da also im Gehirn operiert wird, setzt viele Ängste frei, selbstverständlich. Und auch berechtigte Ängste, muss man sagen. Und das wird man auch nicht leichtfertig entscheiden. Also da sind dann auch immer mehrere Experten, die gemeinsam mit dem Patienten reden und wirklich versuchen, eine gute Entscheidung herbeizuführen. Die Gesamtpersönlichkeit ändert sich dadurch nicht. Die Ängste gibt es übrigens auch bei Medikamenten. Es gibt einige Patienten, die lehnen auch Medikamente grundsätzlich ab aus der Angst heraus, es könnte ihre Persönlichkeit verändern. Das ist etwas, was man gut besprechen muss. Ich kann die Angst verstehen. In der Praxis zeigt sich das dann aber nicht.
Wenn ihr über Zwangsstörungen mehr wissen wollt, aus purem Interesse, oder aber weil das Thema in irgendeiner Form auch in euer Leben spielt, am 8. Dezember ist die Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen. Den Link zu dieser Infoveranstaltung findet ihr auf srf3.ch. Übrigens, während dem Machen von dieser Sendung hat sich bei mir der eine oder andere Tick verabschiedet. Ich mache zum Beispiel die Türen problemlos mit der linken Hand auf, was vorher undenkbar gewesen wäre. Und auch mein ständiges Ausrichten von Gegenständen hat sich leicht reduziert. Vielleicht ja, weil ich irgendwo das Gefühl habe, es könnte mich jemand dabei beobachten, bei all diesen Marotten, die ich jetzt hier auf dem Tisch ausbreitet habe. Ob es hebt? Werden wir sehen. Beim Stefan Meyer hat es gehabt. Er hat eine erfolgreiche Therapie hinter sich gegen seinen Waschzwang. Das Kapitel jetzt einfach ad acta zu legen, ist aber kein Thema. Der Stefan Meyer weiss ganz genau, wo er steht und auf was er schauen muss.
Es kommt eben schon vor, und das war bei mir der Fall, dass wenn man dann aufhört mit den Übungen und aufhört mit dem Medikament, dass sie wieder ein bisschen zurückkommen, dass die Gedanken wieder zurückkommen. Und dann muss man auch wieder entsprechende Übungen machen und dann geht es wieder. Es ist eine absolute Befreiung. Ja. Also, nein, ich vermisse gar nicht.
Input Podcast auf SRF 3.